Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es in der ersten Folge von Queer as Berlin im Januar um Religion und Queersein, ein Thema, was viele beschäftigt, aber viele auch nicht, weil sie entweder noch nie gläubig waren oder sich von der Kirche abgewendet haben. Nun ist ein Buch herausgekommen, das heißt Katholisch und Queer, das sich explizit mit den Veränderungen in der katholischen Kirche auseinandersetzt und in der viele queere Menschen über ihren Leidens- und Lebensweg in der Kirche schreiben, nenne ich es jetzt mal. Und einer der Herausgeber, Henrik Johannemann, ist jetzt hier. Hallo Henrik.
Moin moin, freut mich dabei zu sein.
Bevor wir zum Buch selber kommen, du hast ja, das schreibst du in dem Nachwort von dem Buch, durchaus auch deinen eigenen Leidensweg, nenne ich es jetzt mal. Du schreibst im Buch, dass du aus einem Dorf kommst und in deiner Jugend, ich sag mal so, dein Schwulsein wegbeten wolltest. So. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja eigentlich auch jetzt so ein kleines Detail, wo man denkt, okay, das ist ja schon so ein gewisser Leidensweg gewesen. Aber sag mal, wie waren das so in deinen Jugendtagen da? Also wenn man in der katholischen Kirche ist oder beziehungsweise da jetzt irgendwie eine Verbindung hinzuspürt.
Ja, also war auf jeden Fall nicht so leicht. Ich bin halt in diesem kleinen katholischen, erzkatholischen Dorf, kann man vielleicht sogar sagen, im Osnabrücker Land aufgewachsen. Und naja, eigentlich war es gar nicht so schlimm von meinem Elternhaus her. Also die waren immer relativ offen, meine Mutter vor allem. Aber es war eben schon so, dass der Katholizismus, der Glaube vor allem von meiner Mutter her sehr wichtig war. Weil als Kind haben wir immer zusammen gebetet zu Gott. Ja, und irgendwann habe ich dann selbst gemerkt, so mit 11, 12, huch, irgendwas ist mit mir anders. Ne? Ich finde die Jungs besser als die Mädels. Und natürlich ist es gesamtgesellschaftlich gesehen ein Problem. Ne? In der Schule war das halt nicht aussprechbar damals, aber auch vom Glauben her. Also ich habe jeden Abend gebetet, dass ich hoffentlich bitte Gott nicht schwul bin. Mhm. Gott hat das nicht geändert, weil ich mittlerweile glaube, dass Gott mich genauso geschaffen hat. Aber das macht natürlich was mit einem und man ist vollkommen einsam. Und wenn man dann bedenkt, dass Kirche eigentlich ein Raum sein sollte, wo man Seelsorge bekommt, wo man sich geborgen fühlen soll, wo man halt ja mit der Botschaft Jesu ein gutes Leben führt, für sich und für andere, dann ist das schon sehr traurig. Und in diesem kleinen Dorf hat mir da nicht so viel geholfen. Aber wie gesagt, eigentlich von der Familie her, von Freunden her, ja, war eigentlich alles gar nicht so schlimm. Aber ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Es ist wirklich ganz krass gewesen. Für mich war klar, okay, so wie ich bin, will Gott mich nicht. Und das als Elfjähriger oder Zwölfjähriger.
Ja, das ist krass. Halt krass. Ja. Aber nur um sich das mal vorstellen zu können, also in Berlin lebt man ja immer in so einer, ja, ich nenne es jetzt mal so Diaspora, man gibt natürlich hier auch evangelische und katholische Leute oder Muslime und so weiter und so fort, aber man hat immer das Gefühl, Religion ist in Berlin irgendwie so weiter weg. Wie waren das jetzt in dem Dorf? Also waren die meisten da katholisch in deinem Umfeld? Also waren das dann auch noch viele oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Dorf ist schon sehr katholisch, ich würde fast sagen so 90%. Also wirklich so katholisches Milieu bis in die 90er Jahre rein, auch immer schön CDU gewählt, 70%, können sie ja machen, aber das sagt ja schon einiges aus. Ne?
Stimmt, ja.
und Kirche, die Kirchengemeinde ist halt der soziale Ort, würde ich sagen, gerade in so kleinen Dörfern. Ne? Also da trifft man sich sonntags in der Kirche, es gibt viele Veranstaltungen, es gibt die katholische Landjugendbewegung, andere Jugendbewegungen oder Organisationen auch. Und ja, wenn man da nicht mitmacht, ist man schon Außenseiter. Und wenn man halt in der Kirche merkt, hups, ich bin schwul und die Kirche akzeptiert mich eigentlich nicht so, dann ist das in so einem kleinen Dorf, wo Kirche oder Glaube schon noch eine große Rolle spielt oder gespielt haben damals, schon problematisch, ne?
Aber sag mal, es ist ja so, dass man hört man ja immer, dass ja man nicht die gesamte Institution jetzt verteufeln kann oder so. Es gibt ja auch immer Leute, die sind liberal, die setzen sich auch für Veränderungen ein. Da kommen wir jetzt irgendwie auch gleich noch wegen des Buches darauf. Aber wie war denn das bei dir? Also war der örtliche Pfarrer, Priester, also auch sehr konservativ oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also tatsächlich habe ich damals einfach nicht gewagt, darüber zu sprechen. Ich kann es also gar nicht genau sagen. Es war eher so ein diffuses Gefühl, so wie ich bin, kann ich ihn nicht akzeptieren.
Aber man hat ja so einen Eindruck, wie jemand so rüberkommt, also auch vielleicht bei anderen Themen, das meinte ich jetzt eigentlich.
Also ich glaube tatsächlich in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren hat sich da ein großer Wandel ergeben. Also in meiner Jugend und heute ist es immer noch der gleiche Priester. Und ich habe es auch im Buch geschrieben, in dem Nachwort, was du eben erwähnt hast. Es gab dieses Jahr eine Segensaktion im Mai, wo ganz viele Paare sich haben segnen lassen in über 100 Kirchen in ganz Deutschland. Und da hat auch dieser Priester mitgemacht dann. Es war in einer Nachbargemeinde, das ist heute so in der katholischen Kirche, es gibt nicht mehr so viele Priester, dann ist der Priester für ganz viele Gemeinden zuständig. Aber das war total krass für mich. Ich hätte da ehrlich gesagt nicht mitgerechnet.
Wow, der hat ja dann eine Entwicklung durchgemacht offenbar.
Ja, ja, aber ich weiß es gar nicht, ne? Aber schon. Also mittlerweile trauen sich auch mehr Leute in der Kirche offen, diese Themen anzusprechen, ne? Und auch zu sagen, hey, das geht so nicht mehr. Und auch in meiner Kirchengemeinde zum Beispiel, in diesem kleinen Dorf, 800 Einwohner, hing dann auf einmal im Zuge dieser Segensaktion an 3 Seiten des Kirchturms Regenbogenflaggen. Ne? Als offenes Zeichen, hey, wir sind da für euch, wir sind ein offener Ort, wir akzeptieren euch, ihr könnt hier hinkommen mit uns, Gottesdienst feiern, mit uns den Glauben leben. Und das ist ein starker Wandel und das war sehr, sehr heilsam für mich.
Ja, weil wir jetzt gerade an der Stelle sind, da hast du dich ja auch mit deinem Freund, deinem Mann da auch segnen lassen in der, bei der Gelegenheit. Ne? Das war ja dann der Tag, ne?
Genau, das war um den 10. Mai rum. Ich habe es nicht in meiner Heimatgemeinde gemacht, sondern hier in Berlin, in St. Christophorus in Neukölln. Oder wir haben es da gemacht, mein Partner und ich sind dahin. Und das war jetzt nicht so, ne, man kann auf gar keinen Fall so vorstellen wie eine Ehe. Na, das darf ja auch weiterhin nicht sein in der katholischen Kirche. Also ganz große Sünde.
Da, und was da weiß kommen ich. Wir noch drauf, ja,
genau. Da kommen wir noch drauf. Aber das war total toll für mich. Ne? Also dann wirklich vor der Gemeinde quasi öffentlich, also waren es nicht ultra viele Leute da, aber diesen Segen zu bekommen von dem Priester, aber eigentlich ist der Segen von Gott, dass Gott halt mir und meinem Partner zuspricht. Es ist voll okay, wie ihr seid, es ist sogar ganz, ganz toll. Die Liebe ist das, was ich den Menschen geben möchte und ihr lebt das.
Aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir über das Buch sprechen. Nun stelle ich mir vor, also du hast es ja gesagt, so mit 11, 12 hast du gemerkt, okay, da ist irgendwie was. Nun stelle ich mir vor, in diesem Umfeld, also in dem Dorf und dann auch in der katholischen Gemeinde, wenn man dann so sein Coming Out hat, ist das bestimmt super schwierig. Magst du mal erzählen, wie das war für dich dann? Also Eltern, Kirchengemeinde, also wie war das damals?
Ich habe tatsächlich, solange ich zu Hause gelebt habe, das Coming Out nicht gewagt. Also ich brauchte sogar dann noch bis ins Studium rein, so 1-2 Jahre, dass ich dann wirklich...
Und bist du nach Berlin gegangen oder wo bist du dann hingegangen?
Ich war erst in Freiburg im Breisgau, okay. Meinen Bachelor gemacht und dann für den Master nach Berlin, Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut. Und ich muss auch sagen, aufgrund dieses Gefühls, ne, die Kirche lehnt mich ab, habe ich mich von der Institution eigentlich ein bisschen entfernt und habe es überhaupt erst dadurch geschafft, mich selbst zu akzeptieren. Also der Glaube hat immer noch eine Rolle gespielt. Ich habe immer gebetet. Ich bin nicht mehr so häufig zur Kirche gegangen und habe dann erst im Studium durch Kontakte wieder den Weg zur Kirche gefunden. Aber das Coming Out jetzt konkret, das war ultra schwer. Also ich habe mich auch nicht getraut, meinen Eltern das persönlich face-to-face zu sagen. Ich habe meine Mama angerufen. Mit meinem Vater hatte ich eher ein bisschen Angst und habe dann weinend ihr das gestanden und dann war aber direkt alles okay. Also das war eine gute Reaktion und
aber es ist interessant, weil du gesagt hast, dass sie ja eher dann diejenige war, die so dem Glauben sehr verhaftet ist, ne? So dass man ja denken könnte, dass sie vielleicht sogar noch eher Probleme dann damit hatte oder hat.
Wobei, also naja, was ist Glaube? Ne? Ich glaube, viele auch in der queeren Szene oder die außerhalb der Kirche stehen, denken halt, dass das Glaube oder katholische Kirche immer nur homophob ist. Aber für ganz viele queere Menschen, wie wir es ja auch im Buch zeigen, ist Kirche ultra wichtig. Und man kann das miteinander verbinden. Und für meine Mutter ist der Glaube auch immer wichtig gewesen, ist immer noch wichtig. Aber ich glaube, sie war eigentlich immer offen für alle Menschen. Ich konnte das nur irgendwie... Wie gesagt, es ist total diffus. Ich weiß gar nicht genau, warum. aber ich konnte das nicht übertragen. Also ich,
na gut, man weiß ja auch nicht, man weiß ja die Reaktion nicht, ne? Darum geht es ja.
Genau,
man kann ja die Reaktion nicht vorhersehen. Aber es ist jetzt eine ganz gute Überleitung, um mal über euer Buch zu schreiben, zu reden vielmehr. Ich habe jetzt auch nicht alle Kapitel gelesen, muss ich mich jetzt irgendwie auch outen, aber also ich sage jetzt mal, wie es heißt: Katholisch und Queer, eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln. Also in eurem Buch schreiben ja viele queere Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und auch unterschiedlicher Stellung innerhalb der Kirche. Also wenn ich das richtig gesehen habe, es sind ja sowohl Laien wie auch Priester so, ne? Also das geht einmal so quer durch, weit, so mein Eindruck. Jetzt erstmal, du hast ja zwei Mitherausgeberinnen bei dem Buch. Warum habt ihr dieses Buch gemacht? Also was war eure Intention?
Da muss ich vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Es gibt gerade seit 2019 einen Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, der sogenannte Synodale Weg. Und der wurde ausgelöst, weil, und das wissen vielleicht auch viele Zuhörende, weil es ja diese krass schlimmen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gab, in Deutschland, aber auch weltweit. Und um das ein bisschen aufzuarbeiten, aber auch viele andere Baustellen in der katholischen Kirche endlich mal ordentlich anzugehen, wurde dieser Reformprozess angefangen. Und in diesem Reformprozess wird auch unter anderem, also es wird über die Frauenfrage gesprochen, über Machtstrukturen in der Kirche, über priesterliche Lebensformen und eben auch über die Sexuallehre der Kirche. Und da sind Mara Klein, Miriam Gräve und ich, die HerausgeberInnen des Buchs, sind wir Mitglied in einem Forum zur Sexualmoral der katholischen Kirche. Und da spricht man häufig hochtrabend theologisch über solche Dinge, ne? Ist natürlich klar, das ist auch wichtig, dass man sich auf die Bibel bezieht und auf das, was der Vatikan schon dazu geschrieben hat und so. Mhm. Aber wir drei sind eben sozusagen die queeren Mitglieder in diesem Forum. Und wir hatten halt gedacht, okay, wir bringen uns ein, natürlich mit unseren Erfahrungen, mit unserer Expertise, wenn man so will. Aber da muss noch mehr Leben rein in dieses Forum. Und darum haben wir bei Bekannten von uns, Freunden, Freundinnen nachgefragt, hey, möchtet ihr vielleicht anonym oder offen ein bisschen aus eurem Leben berichten? Und das wollten wir ins Forum einbringen, um dann halt Bischöfen, die da sitzen, anderen Leuten, Leute, die vielleicht noch skeptisch sind, die so ein bisschen voranschreiten wollen, aber noch nicht ganz sicher sind, um Impuls zu geben. Hey, unsere Lebenszeugnisse, unsere Erlebnisse im Leben sind quasi ein Ort theologischer Erkenntnis auch. Und so kann Wandel dann auch geschehen. Und nur wenn ihr uns zuhört, wenn ihr solche Geschichten lest und euch wirklich darauf einlasst, kann dieser Wandel in der Kirche glücken. Und das haben wir ins Forum eingebracht, haben aber gedacht, es ist eigentlich zu schade, die nur da zu belassen, weil diese Problematik, also was ist queer, ne? Was ist Homosexualität, was ist trans, was ist inter, das wissen so viele Leute in der Kirche nicht. So viele Menschen wissen nicht, wie es Menschen, queeren Menschen in der Kirche geht, und darum haben wir gesagt, so, das muss jetzt auch raus in die Öffentlichkeit. Und so ist dieses Buch dann eigentlich entstanden, mit Hilfe des Bonifatius Verlags, da haben dann ein paar Leute im Hintergrund auch geholfen, bisschen Strippen gezogen, das klappt dann doch mal ganz gut in den katholischen Netzwerken.
Und sag mal, die Leute, die da geschrieben haben, waren das jetzt alles Leute, die ihr da kanntet durch dieses Netzwerk? Oder, also ich will so ein bisschen darauf hinaus, wie habt ihr die ausgesucht? Also es war ja offensichtlich auch euer Ziel, ein möglichst breit gefächertes Bild da auch zu beschreiben. Wie habt ihr die ausgesucht?
Also mit dem synodalen Weg, erstmal hatte das nichts zu tun. Wir alle drei sind auch selbst in Netzwerken oder anderen Gruppen aktiv. Ich bin zum Beispiel bei der Initiative Queer Cusanus. Das sind StipendiatInnen des Cusanus-Werks, der katholischen Studienförderung. Da habe ich ein paar Leute angefragt, zum Beispiel, ob da jemand bereit wäre. Oder Miriam Gräve ist im Netzwerk katholischer Lesben aktiv und hat da so ein bisschen nachgefragt. Und häufig war es dann auch das Schneeballprinzip. Also du hast schon recht, ne? Wir wollten ein großes Altersspektrum haben, junge Leute, ältere, aber auch viele Identitäten mit reinbringen, ne? Weil eine Interperson hat ganz andere Erfahrungen als ein schwuler Priester.
Genau, das meinte ich halt, genau. Das ist auch wirklich wichtig zu erwähnen, da sind auch Interpersonen, auch Transpersonen und so, ne? Also es ist alles ein breites Spektrum. Will ich mal was fragen, und zwar, ich habe jetzt, wie gesagt, ja nicht alle Kapitel gelesen, aber die Kapitel, die ich gelesen habe, das ist jetzt aber kein Vorwurf, das soll nicht jetzt Vorwurf gemeint sein, aber ich fand es schon erschütternd. Also ich fand das schon erschütternd, weil so diese Biografien, die da beschrieben werden, das ist ja auch jeweils immer nur so ein Auszug aus einer Biografie, die können ja nicht ihr ganzes Leben beschreiben. beschreiben, ist ja logisch. Aber ich fand das schon krass, weil es sind ja alles echt Leidensgeschichten, muss man sagen. Ne? Also von unverstanden sein, von Zweifeln, krassen Selbstzweifeln, also vielleicht auch so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, so, dass man sein Schwulsein wegbeten wollte, auch von, ja, offener Diskriminierung, auch die da vorkommen. Ich habe mich dann gefragt, sagen wir mal so als theologischer Laie oder jemand, der jetzt sich nicht als gläubig versteht, warum sind die Leute eigentlich noch in der Kirche? Also ich meine, ist das jetzt so, also ist der Glauben jetzt so stark, dass die sagen, okay, also ich muss jetzt in der Kirche sein, weil ich gehöre halt dahin, ich gehöre dazu. Also das habe ich mich bei manchen Biografien da schon gefragt, weil ich gedacht habe, wow, also wenn ich so eine Diskriminierung da erlebe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch, ich sage das jetzt mal absichtlich so flapsig, in dem Verein noch Mitglied sein will. So. Wie meinst du, also du kannst sicherlich nicht für alle sprechen, aber wie ist das bei den Leuten wohl? Warum sind die noch dabei?
Ja, ich glaube halt, dass für viele Menschen vielleicht der Glaube etwas Größeres ist noch als die Institution oder als irgendwelche Bischöfe oder Knallköpfe, die jetzt ihren Hass ausstreuen und sich auf die Bibel berufen, fälschlicherweise und unchristlicherweise meines Erachtens. Und dieser Glaube ist dann gleichzeitig für viele Menschen einfach auch immer noch eine Ressource, also eine Quelle für Kraft. Also so absurd es klingen mag, ne? Mit der Bibel wird allzu häufig begründet, warum Homosexualität oder gelebte Homosexualität Sünde sei. Aber gleichzeitig, wenn man sich die frohe Botschaft des Evangeliums anschaut, hat Jesus immer alle Menschen akzeptiert, alle zu sich gerufen. Und das tut die Institution zwar nicht, aber trotzdem kann man da total viel Kraft und Geborgenheit durchfinden. Und gleichzeitig, du hast total recht, ne? Und das kommt auch zum Teil bei uns im Buch raus. Viele Menschen haben der Kirche als Institution den Rücken gekehrt. Einige Berichte schreiben auch, dass sie sogar den Glauben verloren haben, dass sie ihre Heimat verloren haben. Ne?
Also ihre spirituelle Heimat, meinst du jetzt? Ne?
Ganz genau,
ja. War das für dich erschütternd zu lesen, so, wenn Leute also wirklich auch ihren Glauben verloren haben?
Na, also ich muss ehrlich sagen, ich bin seit 10 Jahren so ein bisschen aktivistisch unterwegs in der katholischen Kirche. Mich wundert fast nichts mehr. Und trotzdem ist halt jede einzelne Lebensgeschichte total traurig, ne? Wenn es dann so viel Leid gibt. Und da muss man auch jede einzelne Geschichte sich anschauen und wertschätzen.
Zumal die wahrscheinlich ja auch nicht, die haben wahrscheinlich damit auch nicht richtig abgeschlossen. Ne? Sie sind zwar nicht mehr in der Kirche, aber ich vermute mal, das beschäftigt die Leute ja auch immer noch sehr stark. Ne? Also, dass da sowas kaputt gegangen ist oder so. Ne? So.
Ja, total. Mhm. Das ist, und ehrlich gesagt, bei mir und bei vielen anderen, die noch in der Kirche sind, ist es auch jeden Tag ein Kampf, ne? Wenn man wieder dann irgendwas auf queer.de liest, dass irgendein polnischer Kardinal sagt, hey, wir sind eine Regenbogenpest. Also mhm.
Und dann ja offenbar das auch ungestraft aussagt, ne? Also es ist sowieso, ist so, ne? Also das ist ja auch, das finde ich ja auch interessant, wie das ja in der Kirche so eine Bemerkung ja offensichtlich auch gar nicht sanktioniert werden. Oder weiß ich nicht, oder zumindest nicht ausreichend genug, ne? Also das geht dann so durch, ne? Also das erstaunt mich auch immer so ein bisschen. Also das ist erstaunt, aber also man nimmt es so wahr, ne? So. Ich würde dich gerne mal was Grundsätzlicheres fragen, und zwar, was ich irgendwie auch interessant ja finde, ist ja, dass ja die katholische Kirche eine extrem hierarchische Institution ist, ne? Also mit, kennen wir ja alles, ne? Mit Papst und Bischöfen und so weiter und was noch alles darunter ist. So. Ich habe mich immer so gefragt, und das wollte ich dich mal fragen, als, wie gesagt, katholischer oder theologischer Laie und so, aber ist das eigentlich nicht irgendwie auch eine komische Geschichte, dass man jetzt so ein sehr intimes Ding wie den Glauben dann so ausübt in so einer extrem hierarchischen Institution, wo man ja wahrscheinlich in seinem, ja, beruflichen Leben oder so ja auch schon mit vielen Hierarchien zu tun hat. Also ich will so darauf hinaus, ist nicht diese Hierarchisierung da in der Kirche nicht auch ein ganz grundsätzliches Problem? Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass die Frauen ja da auch nicht über einen bestimmten Level hinauskommen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber ist das nicht auch ein Problem, dass diese Hierarchisierung auch so da feststeht wie so ein Block? Also da ändert man ja gar nichts dran.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Die Hierarchie heißt halt auch, ne, dass das, was im Vatikan gesagt wird, was die schreiben oder was der Papst verlautbart, das ist Gesetz quasi. Ne? Und alle berufen sich dann immer drauf. Ich meine, Papst Franziskus, der jetzige Papst, ist halt ein bisschen offener, zumindest manchmal, meistens aber sehr ambivalent.
Stimmt, ja, am Anfang hat er so ein paar liberalere Bemerkungen gemacht, erinnere ich mich. So.
Und ich meine, das zieht sich dann auch durch, ne? Also bis auf die Ebene hier in Deutschland, da gibt es die Bistümer, das sind quasi die Kirchenprovinzen der katholischen Kirche. Und je nachdem, welcher Bischof da regiert, wenn man so sagen möchte, ja, kann man als queerer Mitarbeiter der Kirche zum Beispiel offen sein. Zum Beispiel das Bistum Osnabrück mit Bischof Bode ist da ziemlich weit vorne, aber andere Bistümer, also ich glaube so in Bistum Passau mit Bischof Oster, da muss man richtig Angst haben, wenn man als queere Person in der Kirche arbeitet. Und da musst du dann das verschweigen, sonst wirst du wahrscheinlich gefeuert, wenn du, so heißt es dann, in einem verkündigungsnahen Beruf arbeitest. Also als Priester sowieso, aber es gibt ja auch noch andere Berufe, Pastoralassistenten und sowas. Hm. Und das ist natürlich ein Hierarchieproblem, da hast du vollkommen recht. Und gleichzeitig, ne, die Kehrseite der Münze ist dann, also so ein bisschen diese Selbstermächtigung queerer Menschen in der Kirche, also was ich erlebt habe, ne, also ich habe durch diese Selbstermächtigung, durch diese Initiative Queer Cusanus, den Glauben erstmal so richtig wieder gewonnen und wiedergefunden für mich als etwas Positives mit anderen queeren Menschen zusammen. Das ist natürlich total toll und gleichzeitig heißt das auch, ja, meistens müssen die queeren Menschen sich die Schutzräume, die Glaubensräume selbst erarbeiten, erkämpfen. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, bei diesem synodalen Weg oder auch hoffentlich gesamtkirchlich, gesamtgesellschaftlich auch, dass das noch mehr reingeht in alle Köpfe. Ne?
Ja. Aber ich würde dich gerne noch mal fragen, ist jetzt auch so eine Frage, die so als theologischer Laie so gestellt wird so, oder wie wir stellen kann. Und zwar, es ist ja klar, die katholische Kirche ist ja nicht anders als andere Institutionen der Gesellschaft im Sinne von, dass das natürlich wahrscheinlich ein relativ weites Bild der Gesellschaft repräsentiert. Wobei, wie gesagt, die Frauen ja nur bis zu einem bestimmten Punkt so. Aber im Sinne von, dass es geht von ganz konservativ bis relativ liberal auch. Ne? So, weil, mein Gott, bei der Grünen Partei ist auch nicht anders, wenn man jetzt irgendwie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg vergleicht mit den Berliner Grünen, da liegt auch eine ganze Menge dazwischen. Mhm. Aber ich würde dich gerne fragen, wenn du jetzt mal so deine Erfahrungen da so, was du so hörst, liest und so weiter, wo steht die katholische Kirche in Deutschland denn da? Sind die denn jetzt da immer noch sehr konservativ oder hat sich da jetzt doch was geändert im Laufe der Jahre aufgrund der diversen Diskussionen und so weiter so? Ist da vielleicht so unter der Decke dann doch so, tut sich da mehr, als man jetzt so mitbekommt? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube auf jeden Fall, da tut sich ganz schön viel, gerade in der katholischen Kirche in Deutschland. Also wenn man das weltkirchlich betrachtet, sagen sogar viele andere Ortskirchen in Afrika, in den USA oder sonst wo, uiuiui, die Deutschen, die sind bald so progressiv, in Anführungszeichen, dass die Kirchenspaltung kommt. Das ist natürlich auch eine Drohgebärde, die völlig, völlig bescheuert ist. Also niemand von den Leuten, die einen Fortschritt wollen in der Kirche in Deutschland, will eine Kirchenspaltung.
Naja, außerdem ist ja die Frage, womit man es vergleicht, wenn man jetzt erzkonservativ ist und was ich in Südamerika lebt oder also so, ne? Es ist die Frage, womit man es vergleicht, ne? So, aber Entschuldigung, habt ihr unterbrochen jetzt, pardon. Ne?
Also gut, und gleichzeitig ist es so, und ich glaube, so in der Wahrnehmung von den Medien her ist auch der Katholizismus in Deutschland weiterhin, irgendwie konservativ. Ne? Also da wird dann auch eher darauf geschaut, wenn irgendwelche Bischöfe mal wieder was Homophobes sagen, leider. Aber wenn man sich zum Beispiel diesen synodalen Weg anschaut, da ist richtig was in Bewegung. Also dass halt wirklich versucht wird, dass wir versuchen, also wir sind ja alle Kirche, ne, in der katholischen Kirche, das ist ja auch immer, ne, es sind nicht nur die Bischöfe oder Priester, auch die Gläubigen gehören dazu, dass wir versuchen, die Regeln, den Katechismus, das Regelwerk quasi der katholischen Kirche zu ändern, dass diese unsäglichen Positionen zu Homosexualität, zu Geschlechtsidentitäten verändert werden. Das ist jetzt auf der theologischen Ebene, und das sage ich auch unter Vorbehalt, ich bin jetzt auch kein Theologe, von Hause aus Politikwissenschaftler, aber vielleicht hilft das auch manchmal bei der Analyse, aber auch ganz konkret in der Praxis, ne? Dass man zum Beispiel Seelsorge explizit für LGBTIQ-Menschen in allen Bistümern der katholischen Kirche einführt. An vielen Stellen gibt es das schon, was viele gar nicht wissen.
Okay.
Und da tut sich einiges, ne? Also und das Schöne zu beobachten gerade ist auch, ne, dass es nicht nur Mara, Miriam, ich und noch viele andere, die in der Kirche als queere Menschen für queere Belange kämpfen, sondern dass auch viele von den Laien, ne, das ist so die Nicht-Priester, Nicht-Geweihten in der Kirche, der Hetero- oder Cis-Laien, sich jetzt auch auf unsere Seite schlagen und mit uns kämpfen. Zum Beispiel im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ist das größte Vertretungsgremium der LaiInnen in Deutschland. Die haben vor 2 Jahren beschlossen, dass sie Segensfeiern ganz offen fordern, dass man die in der Kirche vor der Gemeinde feiern kann, dass man so seine Liebe zeigen kann. Und das ist schon ein starkes Stück. Und von daher ist Deutschland schon weltkirchlich gesehen relativ weit vorne. Natürlich muss das noch in die Praxis umgesetzt werden an vielen Stellen. Aber da tut sich was.
Aber trotzdem ist es so, um nochmal auf das Buch zurückzukommen, es liegt jetzt vielleicht irgendwie auch an der Zusammenstellung der Geschichten, dass man dann irgendwie so einen Gesamteindruck bekommt, den ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt so erreichen wolltet oder so, aber dass ich so gedacht habe, okay, also die Veränderung ist schon eine Schnecke, also da tut sich dann doch, also aus Sicht der Leute, die bei euch im Buch schreiben, dann doch recht wenig so, ne? Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, welche Erwartungen man hat oder so, ne? Also was man jetzt da erreichen will oder ja, wie man sich da so verortet oder so, ne? Wie empfindest du das?
Ja, das ist schon wahr. Die katholische Kirche insgesamt denkt in Jahrtausenden.
Es ist ja so.
Ja, tatsächlich. Und auch, ne, die, selbst wenn es jetzt positive Beschlüsse bei diesem synodalen Weg geben sollte, das wissen wir dann jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr, dann wird das alles nach Rom geschickt. Tja, und entweder kommt dann gar keine Reaktion oder direkt die Ablehnung. Das ist wahrscheinlich, ja.
Aber wo wir jetzt schon darüber sprechen, aber das war jetzt so mein leihenhafter Eindruck, also am Anfang war ja die Hoffnung da mit Franziskus sehr groß, dass sich da was verändern würde. Da hatte er ja auch so ein paar Bemerkungen da so, ich weiß gar nicht, ich habe das Zitat jetzt gerade nicht parat, aber
wer bin ich, ihn zu verurteilen?
Bin ich, sie zu verurteilen, ne? Also ja. Die LGBT-queeren Menschen und so weiter, genau. Und jetzt hat man wieder so einen Eindruck, so das ist jetzt eigentlich so wie immer, also oder nicht wie immer, aber sagen wir mal, tut sich jetzt eigentlich gar nichts. Hast du da eine Theorie zu, warum das jetzt irgendwie wieder so ein bisschen ins Stocken geraten ist?
Naja, Papst Franziskus ist, glaube ich, von allen Päpsten, die ich erlebt habe, so viele sind es ja nicht, aber ist ganz klar der progressivste. Also so wie der sich auch für arme Menschen einsetzt.
Ja, er gilt ja so ein bisschen als linker Papst auch. Ne?
Ganz so. Genau. Und ich glaube halt, im Vatikan selbst hat er ganz viele Feinde, die auch zum Teil öffentlich Bücher veröffentlichen. Auch so ein Kardinal Müller aus Deutschland, der mittlerweile auch völlig verrückt geworden ist und Verschwörungsideologien anhängt.
Das ist dieser Typ aus Bremen? Nee, das war jemand anders, ne? Irgendwie, da gab es nochmal so einen Hassprediger aus Bremen.
Nee, das ist ein einfacher Priester,
weil das ist einfach Priester, okay,
evangelisch.
Ja. Evangelisch, okay. Pardon, ja. Ja.
Also okay. Dieser der Müller, der sitzt im Vatikan und, treibt sein Unheil.
Okay.
Also Papst Franziskus hat intern ziemlich viele Feinde und er muss dann immer, glaube ich, so ein bisschen abwägen. Huch, was mache ich jetzt, was sage ich jetzt? Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, er ist auch durchaus ambivalent. Ne? Manchmal sagt er ja, bei kleinen Kindern, wenn man merkt, die sind irgendwie homosexuell oder so, da kann man vielleicht mit Psychologen doch was machen.
Hm.
Puh, harter Tobak. Also ist ja völlig, völlig absurd. Konversionstherapien sind ja leider auch noch ein Thema in christlichen Gemeinschaften, in der katholischen Kirche. Zum Teil auch immer noch leider Gottes, da versuchen wir gerade auch gegen anzugehen.
Und du meinst trotz, es gab ja ein Gesetz dagegen, passiert das unter der Hand immer noch, meinst du so? Oder? Möglicherweise.
Es gilt ja nur für Minderjährige. Ne? Also ich hoffe, dass jetzt die jetzige neue Regierung da das wirklich ausweitet, dass das komplett verboten wird, Konversionstherapie. Da wird so viel Unheil angerichtet. Menschen wird eingeredet, dass sie krank sind. Und gerade leider in christlichen Organisationen, ne, gibt es auch spirituelle Gewalt, spiritualisierte Gewalt, wo dann Leuten eingeredet wird. Ne? So ein bisschen das, was ich als Kind, als Jugendlicher dachte, okay, wenn ich schwul bin, dann kann ich nicht geliebt werden von Gott. Und das wird dann aktiv eingeredet und das ist für mich auch wirklich eine Gewalt, die dann den Menschen angetan wird.
Na, mit dem Wort Sünde wird ja gern hantiert, ne? Also es ist ja, also nicht nur in Bezug auf Schulsein, sondern sowieso, ne? Also Sünde ist ja ein gern gebrauchtes Wort. Also das ist zum Beispiel auch, was mich total stören würde, wenn ich jetzt irgendwie da, weil ich finde, das ist ja total manipulativ, wie dieses Wort gebraucht. Und gerade auch im Hinblick irgendwie auf Kinder, also die da nicht so reflektieren können oder so, ne? So. Ich wollte dich noch mal was fragen, und zwar, ich hatte mal einen Studentenjob im Radio und war da so für Gottesdienstübertragungen dann so zuständig, eher war so ein technischer Job irgendwie so, aber da bin ich ja logischerweise oft zu den Kirchengemeinden da hingefahren, da musste man so ein bisschen organisieren und so weiter und mit dem jeweiligen Pfarrer, also es war sowohl evangelisch wie katholisch sprechen und ich weiß, es ist jetzt ein super Klischee, aber ich kann mich noch erinnern, also mein Eindruck war damals, also jeder zweite Priester beim katholischen Krieg ist schwul, also ich habe ihn das natürlich nicht gefragt, logischerweise, das macht man ja auch nicht, aber so, man hat ja so einen Eindruck, so, ich wollte dich gerne mal fragen, was glaubst denn du, wie viele Homosexuelle sind denn da eigentlich, so, die sich dann wirklich, aber nicht möglicherweise, nee, also die outen sich ja sowieso nicht, ist das so klar, aber das scheint mir ja doch auch ein hoher Anteil zu sein, wo ich mir dann gedacht habe, na gut, wenn das so ist, müsste man ja eigentlich denken, dass man da irgendwie auch so Allies hat oder so, aber das ist wahrscheinlich ein Irrtum, ne, weil wenn man sich nicht outet, dann kann man natürlich dann auch nicht so offen damit umgehen.
Na, ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass der Anteil der schwulen Priester gerade in der katholischen Kirche sehr, sehr hoch ist. Ich will jetzt keine Zahlen in den Raum schmeißen.
Nee, ich frage das jetzt nur, aber
genau, also, es gibt ja mittlerweile durchaus ein paar Priester, die sich öffentlich outen und die auch Allies sind und aktiv sich einsetzen. Zum Beispiel diese Segensfeiern-Aktionen wurden halt von Priestern hauptsächlich gemacht oder angeleitet.
Wie, aber die haben sich als katholische Priester geoutet?
Ja.
Aber wird das nicht sofort sanktioniert dann? Also,
naja, wie ich schon sagte, je nach Bischof.
Ne? Ach, je nach Bischof.
Wer dein Chef ist. Ne?
Okay.
Aber ganz, ganz viele sagen es halt nicht und vielleicht gestehen sie es sich auch selbst nicht ein weiterhin. Ich glaube halt, damals war das ganz sicher so, da war das Priesteramt eine gute Exit-Option. Ne? Also dann wurde man nicht mehr von den Familienmitgliedern, von den FreundInnen immer gefragt und geärgert, ja, wann heiratest du denn und sowas. Und dann hat man auch noch Autorität gekriegt, ein bisschen Macht, ne, in der Gemeinde oder je nachdem, wo man arbeitet. Und das führt dann, glaube ich, eher dazu, und das ist ja auch die Krux an der katholischen Sexuallehre, Sexualität ist ja total, es ist immer noch was Schmutziges irgendwie, ne? Ob jetzt hetero oder homo, nur in der heterosexuellen Ehe ist ja Sexualität überhaupt erlaubt.
Das ist übrigens eine kleine Fußnote, das, was mich auch mal enorm stört bei diesen Geschichten mit dem Kindesmissbrauch, dass ganz schnell immer diese Verbindung von Homosexualität und Kindesmissbrauch gezogen wird, was es in dem konkreten Fall ja dann auch ist, aber es hat dann immer so einen Beigeschmack davon, als ob das immer so zwangsläufig zusammengehört. Das finde ich zum Beispiel auch total ärgerlich daran. Also mal ganz abgesehen von dem Umgang der Kirche irgendwie mit diesen Fällen, nochmal ein ganz eigenes Thema, aber das finde ich zum Beispiel auch mal sehr störend so, ne? Also das, ja.
Ja, ist total störend. Na, und eigentlich sind es dann halt, also ja klar, da waren auch homosexuelle Priester dabei, das kann man nicht abstreiten, aber es sind dann halt eher so Machtstrukturen, die da spielen, Machtspielchen. Na, und wenn man seine Sexualität, egal ob als hetero- oder homo-Mensch, immer verdrängt für sich selbst, na, dass man halt wirklich so eine internalisierte Homophobie auch entwickelt im kirchlichen Raum, naja, dann bricht das halt irgendwann heraus und dann macht man Machtmissbrauch. Also das hat auch diese MHG-Studie gezeigt, die hat groß angelegt, die Missbrauchsfälle in Deutschland versucht hat zu analysieren, hat halt gesagt, ja, da waren homosexuelle Priester dabei, die auch Missbrauch begangen haben, sexualisierte Gewalt gemacht haben, aber das ist nicht der Grund. Nicht die Homosexualität ist der Grund. Diese Verbindung ist halt vollkommen falsch und das wird halt von manchen Konsorten weiterhin angeführt als Argument dagegen, ne? Eieiei, deswegen dürfen wir die Homosexuellen nicht gleichberechtigen, weil das ja alles Sexualstraftäter sind. Also völlig an den Haaren herbeigezogen und aber total gefährlich, ne? Weil sowas bleibt dann auch bei manchen Gläubigen hängen.
Klar. Und sag mal, und weil du sagst jetzt Machtmissbrauch, das meinst du jetzt aber schon im größeren Zusammenhang, also nicht jetzt, was jetzt diesen Kindesmissbrauch angeht, sondern dass die dann auch Macht in anderer Hinsicht möglicherweise missbrauchen, meinst du das so?
Naja, aber im Kleinen wie im Großen. Also ein Ortspfarrer, also wenn ich an die Erzählung meiner Eltern denke, 50er, 60er, noch 70er Jahre, das war halt Gott.
War eine Institution.
Also,
Gott im Dorf,
ja. Das ist jetzt ein bisschen blasphemisch, das nehme ich zurück.
Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, nee, klar, der also war eine ganz wichtige Figur, ne? Also fast wie ein Politiker so ein bisschen. Ne?
Na, und halt auch häufig eine Person, ein Erwachsener, der viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, im Katechismusunterricht, ne? Bei der Firmung, Erstkommunion, mit den Messdienern. Das ist ja auch eine These, ne? Dass bis vor einigen Jahren durften ja nur Jungs Messdiener werden, dass deswegen auch der Anteil der Jungs, die missbraucht wurden, höher sei. Also da kann, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Ist das jetzt eigentlich anders? Können jetzt auch Mädchen Messdiener werden?
Dienerinnen? Jetzt auch, aber auch so ein bisschen je nach, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber auch je nach
Gemeinde
oder ja, wer da gerade Bischof ist. Aber ich glaube, in den allermeisten dürfen Mädchen jetzt auch Mädchen und Frauen.
Naja, man fragt sich ja sowieso auch dieses, ist auch ein super Klischee, aber dieses Befassen mit dem Thema Sexualität ist ja auch fast auch eine Obsession in der Kirche, wo man sich auch fragt, ich meine gut, beim Thema Abtreibung, also okay, man versteht es ja bei manchen einzelnen Punkten, aber das ist ja auch ein Thema, was die ja nicht loslässt, auch, ist ja auch ganz interessant, also 2022, aber es ist immer noch irgendwie ganz wichtiges Thema in der Kirche, also für die Hierarchen, ne? Man staunt ja auch darüber, was meinst du, warum ist das eigentlich immer noch so, weil es einfach zu dem, ja, Bild der Kirche oder zum Glauben dazugehört. Oder zu deren Interpretation des Glaubens, muss man ja eher sagen.
Also ich würde sagen, für die Erzkonservativen ist es einfach jetzt ein Dogma geworden fast. Ne? Also wir müssen jetzt Homosexualität, zumindest gelebte Homosexualität, immer weiter ablehnen. Wenn wir jetzt auf einmal die Kehrtwende machen, dann glauben die Leute uns nicht mehr, weil die Kirche ja unfehlbar ist oder sowas. Ne?
Wie ein Dammbruch halt, ja.
Ja, genau. Und die sehen halt gar nicht, was ich eben schon mal meinte, ne? Die wirklich frohe Botschaft, dass Jesus für alle da ist und auch auf die Ausgestoßenen zugegangen ist. Aber es ist eine total schwierige Frage. Ne? Also gleichzeitig wird Sexualität ultra stark verdrängt an vielen Stellen, aber wie du schon sagst, es ist fast ein Fetisch, eine Obsession. Ne? Das, was man verdrängt, ist ja eigentlich das Wichtigste mit. Und ich befürchte, dass Sexualität halt weiterhin auch ein Machtinstrument ist. Ne? Wenn sich eine Kirche oder einzelne Kirchen Obere aufspielen können und sagen, ja, wir haben sogar Macht über die Sexualität, das Intimste des Menschen, ne? Wie Menschen in der Hetero-Ehe Sex haben. Mhm. Also es geht ja nicht nur um, was jetzt, also es darf ja auch nur genitaler Sex sein, ne? In Hetero-Ehen, alles andere ist ja sowieso, wird vergessen. Mhm. Und ja.
Der ist ein interessanter Punkt, ne? Dass es halt so eine Machtausübung ist, ne? Oder man versucht es zumindest, ne? Also es ist schon, also wo man das Gefühl hat, also die können auch nicht davon ab, ne? Es ist, gehört einfach fast schon per Definition so dazu, ne? So.
Und ich will auch nicht sagen, tut es mir auch fast leid, ne? Ich höre mir diese Position an und ich sehe diese Menschen auch beim Synodalen Weg, die halt so konservative Positionen vertreten. Und ich sehe da schon, die glauben da wirklich dran. Für die ist halt nur Heterosex okay und alles andere führt in die Hölle. Also
ja, aber auch nur in der Ehe auch, ne?
Ist ja, also ist nur, ja, nur in der Ehe,
ist ja auch genau. Ist ja auch streng reglementiert, selbst das, ne? Also so.
Ja, genau. Ja, genau. Also dass ich mit meinem Partner zusammen bin, dass wir durchaus auch Sex haben, das ist in deren Augen dann halt der direkte Weg in die Sündhaftigkeit und so. Und da fällt es mir manchmal sogar schwer, ne? Da habe ich fast Mitleid mit diesen Menschen, die sowas denken, weil ich denke, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich das Zentrale in eurem Glauben. Da gibt es doch so viel schönere Dinge in der Bibel, im Neuen Testament, auf die man sich berufen sollte.
Ja, ich frage mich dann auch immer so, also ich will die jetzt um Gottes Willen nicht mit irgendwelchen Querdenkern gleichsetzen, aber ich finde immer so, wenn man so extreme Positionen hat, dann stelle ich mir immer so vor, ich stelle mir dieses Leben extrem stressig vor, weil du ja ständig auf Leute triffst, die anders leben, anders denken, und ich denke dann immer so, wow, also dein Leben muss ja unglaublich stressbehaftet sein, weil du überall auf Leute triffst, die sozusagen nicht in dein Schema reinpassen. Ne? So, das finde ich immer irgendwo auf so einer ganz komischen Art und Weise fast schon interessant, so, ne? Also wie man überhaupt so leben kann, ne? Wenn man so einen engen Korridor hat. Ne?
Ja, ist eine ganz spezielle Form des Katholizismus, diesen Glauben zu leben. Ne? Also ich glaube, auch in den allermeisten Gemeinden in Deutschland ist es nicht mehr so heftig, aber es gibt durchaus so fundamentalistische Randgruppen, ne, die genau das machen, was du beschreibst und wo das total wichtig ist, wo leider meines Erachtens in manchen geistlichen Gemeinschaften auch viel Manipulation gemacht wird, damit die Leute eben bei der Stange gehalten werden. Und da muss sich unsere Kirche auch mal an die eigene Nase fassen und das auch behandeln.
Mhm. Naja, ob man das so duldet halt überhaupt auch. Ne? So, ich würde noch ganz kurz mal zum Buch nochmal zurückkommen. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast natürlich schon viele Erfahrungen in der Kirche gesammelt und kennst ja auch viele Geschichten. Aber trotz alledem nochmal die Frage, bei diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten sind es eigentlich? 3 Dutzend oder so? Oder weiß gar nicht so? 49 Berichte sind es, genau. War da eigentlich, waren da Berichte darunter, wo du selbst du gesagt hast, okay, das hat dich überrascht, schockiert, ja, also was die Leute da so aus ihrer Biografie erzählt haben?
Also, was tatsächlich so ein bisschen neu war für mich, sind zum Beispiel Perspektiven aus der Intersexualität, Intergeschlechtlichkeit, wo die katholische Kirche auch, ich glaube 2019, ein Dokument rausgebracht hat, dass wenn intergeschlechtliche Kinder auf die Welt kommen, die unbedingt operiert werden müssen, damit sie in die Zweigeschlechterordnung, die göttliche, ne, Adam und Eva, reinpassen. Mhm. Und was da Menschen zum Teil, also sowohl Eltern als auch Intermenschen selbst durchgemacht haben, das hat mich dann schon nochmal überrascht. Also na, ist ja wirklich eine Problematik. Jetzt auf staatlicher Ebene in Deutschland kann man divers eintragen beim Standesamt. Aber was machst du bei der Kirche, ne? Wie taufst du dein Kind?
Stimmt.
Das ist halt eine große Problematik, die wir auch versuchen anzugehen gerade, aber na, ist halt wirklich schwierig, ne?
Mhm. Da also, kommt man kaum raus, also zum jetzigen Zeitpunkt jeweils nicht, ne? Glaube ich, so ist irgendwie schwer, ja, schwer zu lösen, das Problem.
Ja, ja und fast noch mehr als Homosexualität ist, glaube ich, jetzt diese Gender-Ideologie, die Rede der Gender-Ideologie in der katholischen Kirche ziemlich en vogue und alle Gender-Theorien und Gender-Sternchen und das Gendern an sich, ne, in unserer Sprache.
Wird abgelehnt.
Wird abgelehnt und das betrifft dann auch Intermenschen, Transmenschen besonders gerade, die halt sehr viele Anfeindungen haben und das finde ich traurig und das kommt auch im Buch so ein bisschen raus, ne, dass es in den letzten Jahren noch ein bisschen stärker in den Fokus gerückt wird von so konservativen AktivistInnen in der katholischen Kirche. Stärker noch als Homosexualität vielleicht. Ja, und was hat mich sonst noch überrascht? Also das Buch besteht ja nicht nur aus Lebenszeugnissen von queeren Menschen, sondern auch Menschen aus dem Umfeld. Ich habe eben schon die Eltern von intergeschlechtlichen Kindern erwähnt. Genau, das sind
so kurze Interviews, die ihr da geführt habt, ne? So, ja.
Unter anderem, ja, genau. Aber genau. Die schreiben auch durchaus selbst, ne? Mhm. Eltern, Geschwister, FreundInnen. Das ist dann der zweite Teil des Buchs, wo ein bisschen der Nahbereich beschreibt, wie sie auch selbst, also erstmal einen Wandel vielleicht durchgemacht haben und dann gelernt haben, ihr Kind so zu lieben, wie es ist, aber auch dann den nächsten Schritt getan haben und dann sagen, hey, ich verstehe echt nicht, warum Kirche das so macht, warum lehnt Kirche das weiterhin ab? Oder eine Mutter schreibt zum Beispiel über ihren Sohn, die saßen am Abendbrottisch und dann erzählt der Sohn, er war gerade in der Kirche und war total schön im Gottesdienst, schwuler Sohn. Und dann fährt es der Mutter so aus dem Mund, warum, wie kannst du dir das zumuten? Wow. Also auch das Unverständnis so ein bisschen. Ne? Und dann sagt auch der Sohn, nee, das ist halt was Größeres, der Glaube für mich.
Was du am Anfang gesagt hast, ja, genau.
Ganz genau. Ja, und das sind auch wichtige Perspektiven, ne? Und also aus dem Nahbereich, aber dann eben auch im dritten Teil des Buches haben wir 2 Bischöfe und andere VerantwortungsträgerInnen in der Kirche und auch theologische Perspektiven von der Uni. Mhm. Und auch das ist wichtig, ne? Dass auf dieser Ebene es weitergeht. Also zum Beispiel ist eine Geschichte von Bischof Heinrich Timmer-Evers aus Dresden vielleicht ganz, ganz nett. Der hat sich dann irgendwann mal mit dem queer-christlichen Stammtisch Dresden getroffen. Und für den war das total eine erhellende Aktion. Also, dass er einfach mal diese Menschen schwul, lesbisch, trans getroffen hat, mit denen offen geredet hat, deren Glauben auch richtig gesehen hat. Und das wollen wir eigentlich auch mit diesem Buch erreichen, ne?
Also das ist schon eine positive Botschaft, die ihr da habt, aber es ist halt, was ich gesagt habe, also es ist dann zwischenzeitlich, wenn man so manche Biografien liest, also das geht dann schon auch in die Magengrube, also das muss man dann schon auch sagen, ne? Es ist irgendwie, aber ich meine, gut, es ist halt so die Realität. Ich finde es ja auch gut, dass das so beschrieben wurde, ne? Da geht es ja nicht darum, irgendwie da was zu beschönigen, sondern das sind einfach die Erfahrungen. Ich meine, gut, manche sind ja auch schon ein bisschen älter, die in dem Buch schreiben, da sind ja auch dann Erfahrungen aus den, ja, weiß nicht, irgendwie 70er, 80er Jahren oder so, ne? Also es ist ja, wie gesagt, eine ziemlich bunte Mischung an Leuten, die ihr da habt.
Aber also, du hast vollkommen recht. Es sind nicht, also es ist positiv zum Teil. Also natürlich wollen wir einen positiven Wandel erreichen in der Kirche, aber die meisten Berichte sind halt, also Berichte über Leid, über Trauer, über abgelehnt sein. Und das betrifft, ne, den Glauben selbst, aber auch, ne, was ich eben schon meinte, arbeitsrechtlich her kann man immer noch geschasst werden in der katholischen Kirche, wenn man queer ist oder wenn man eine Partnerschaft eingeht. Man muss vielleicht sogar die eigenen Kinder verleugnen. Hm. Man muss Angst haben, was ich eben schon meinte, kann ich jetzt als lesbisches Paar mein Kind zur Taufe bringen? Muss ich da Angst haben, dass der Priester das ablehnt?
Ja, krass, ja. Naja, das ist irgendwie schlimm, dass das heute echt immer noch so ist, ja. Ich würde dich gerne am Schluss nochmal fragen, ich bin über einen Satz so ein kleines bisschen gestolpert bei euch im Buch, und zwar ist auch so gern Schluss hin oder im Nachwort, wo ihr schreibt, also die Veränderung in der Kirche, also es ist kein wörtliches Zitat, aber die kann nicht von den queeren Menschen kommen, sondern die muss quasi von denen kommen, die in der Institution drin sind. Und da habe ich mich dann so gefragt, so, den Satz fand ich so ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, okay, es sind ja aber eigentlich beide, ne? Weil die queeren Menschen sind ja da auch Mitglied der Kirche. Also es ist ja dann irgendwie von beiden Seiten eigentlich. Wie habt ihr den Satz gemeint? Also ich ahne schon, wie ihr den gemeint habt, aber erzähl mal bitte nochmal, wie ihr den gemeint habt.
Also es geht vor allem um die Verantwortung, ne, für diesen Wandel. Also es kann nicht sein, genauso wie gesamtgesellschaftlich, ne, die queeren Kämpfe sind immer von queeren Menschen häufig ausgegangen und haben sich dann so nach und nach, ne, in Deutschland haben dann die Grünen als Erste so ein bisschen mitgemacht. Irgendwann hat sich die SPD auch getraut. Und das ist in der Kirche ähnlich, ist mein Eindruck, ne, dass wir immer dafür kämpfen müssen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, so ein paar Verantwortliche wagen sich jetzt auch heraus. Und,
klar, die haben auch mehr Macht als die queeren Menschen natürlich. Ne?
Ganz
klar.
Genau. Naja, und es geht um die Verantwortung. Also es kann nicht sein, dass immer nur wir dafür kämpfen. Und gerade in eine Kirche, die sich auf Jesus beruft und alle mitnehmen will, muss halt dann alle Menschen auch mitnehmen. Ne? Und das sind dann eben die nicht queeren Menschen, die halt meistens, naja, presumably, ne? Wir wissen es ja nicht, ob da jetzt auch ein Bischof oder sogar der Papst oder der ehemalige Papst.
Das stimmt,
vielleicht,
ja.
Vielleicht waren die auch schwul und haben ganz schlimme Probleme mit internalisierter Homophobie. Nee, aber von denen muss es ausgehen.
Klar.
Und eben halt auch aufgrund der Struktur der Kirche, dieser hierarchischen Struktur. Natürlich.
Naja, und es stellt sich ja auch gesamtgesellschaftlich die Frage, ob man überhaupt so als Institution noch überleben kann, wenn man quasi den Wandel so gar nicht mitmacht. Ne? Also ich meine, also es gibt ja auch Kirchenaustritte, ne? Also nicht zuletzt auch wegen den Kindesmissbrauchsskandalen und so. Ne? Also da ist ja einiges am Brennen, ne? Also wo man so denkt, so, na okay, also da glaube ich, ist der Wandel auch einfach notwendig, um da überhaupt als Institution zu überleben. So würde ich das formulieren. So.
Ja, durchaus. Also ich glaube, viele, selbst in Dörfern oder alteingesessene Katholiken treten mittlerweile aus, weil sie es nicht mehr ertragen können, wie die Kirchenoberen weiterhin Dinge verdrängen oder nicht ordentlich aufarbeiten oder auch Machtspielchen machen, wie der Wölki in Köln. Ne? Also da hast du vollkommen recht. Und ich glaube mittlerweile, und da muss die Kirche auch das erst endlich mal lernen, ist, glaube ich, ja, die Zeichen der Zeit sind eher für queere Menschen. Ne? Also mit Homophobie kommst du selbst in der Kirche gar nicht mehr so weit. Zumindest in Deutschland.
Ja, das ist ja vor allem auch, wenn man es mal überlegt, ich glaube auch, wenn man jetzt heute, also früher hat die Bild-Zeitung Auflage gemacht mit, hey, der und der ist schwul und so. Und ich glaube, es wird heute jetzt nicht mehr so, also jetzt wäre kein Skandal mehr jedenfalls. Ne? Wird vielleicht noch interessieren, irgendein Promi, aber das ist ja ein totaler Fortschritt, ne? Dass man das nicht mehr skandalisieren kann, was früher einfach immer noch der Fall war. So halt, ne? Genau.
Ja.
Henrik, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, das war ganz spannend. Ich sage am Schluss nochmal, das Buch, also Katholisch und Queer, erschienen im Bonifatius Verlag, 22 Euro. Also es sind spannende Geschichten, ich habe es gesagt, es ist halt leider jetzt immer nicht so erbaulich, aber es ist halt doch interessant, das mal zu lesen. Und wie gesagt, was ganz schön an eurem Buch ist, ist halt, dass ihr das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven beschrieben habt und dann halt ja auch durchaus auch ein paar positive Geschichten dabei sind. Insofern, also es lohnt sich zu lesen. Dann dir alles Gute. Danke fürs Hiersein.
Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Und euch danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder im Februar. Danke, bis dann. Tschüss.
Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.